Vielen Dank, dass ihr heute auch Verständnis habt. Ich bin nach anderthalb Wochen Krankheit heute das erste Mal wieder auf der Kanzel. Aber es geht ja einigermaßen und ich muss heute reinbeißen ins Mikrofon. Der Frederik ist ja da, der kann mir Power geben. Das geht dann, dass ich mit da doch rüberkomme bei euch. Das wäre sehr schön. Ich mache es dann wie mein Neffe. Mein Neffe ist ja Pottrislämmer und der beißt dann immer, da meint man fast, der isst zwei Mikrofone auf. Also von daher, so ganz werde ich es vielleicht nicht machen, aber so ähnlich. Genau. Nee, aber das ist manchmal gut. Es wird heute auch ein bisschen nicht so spritzig sein, wie es vielleicht manchmal sonst war. Heute ist halt ein kleines bisschen anders, aber wir beschäftigen uns mit der Bibel vom Wort Gottes und deswegen ist die Frage, was Gott uns auch heute Morgen für unser Leben wichtig machen kann. Das ist eigentlich das Entscheidende, was für mich auch entscheidend ist. Es fasziniert mich immer wieder, wenn ich mir bewusst mache, Menschen, die an Jesus Christus glauben, die wissen, dass sie eine ewige Herrlichkeit vor sich haben. Ist ja fantastisch, wenn man es überlegt, denn Menschen in der Welt, die leben, haben keine Hoffnung. Die sehen nur auf das Diesseits, auf das, was sie in ihrem Alltag erleben und denken, naja, irgendwie mit dem Tod ist alles aus. Aber wer im Glauben an Christus lebt, der hat ja eine Freude auf den Himmel. Deswegen die Frage mal an dich heute Morgen, hast du eigentlich Freude auf den Himmel? Also die Menschen reagieren da, muss man ehrlich sagen, sehr unterschiedlich. Also ich kenne da Leute, die gehen, wenn ich so ein Stichwort erwähne, die gehen richtig ab. Mein lieber Mann, Alter, da habe ich gedacht, die können wie in einer anderen Welt schon leben. Ja? So hier Freude strahlt da aus denen irgendwie raus bei so einem Gedanken. Andere sagen sie, ich weiß doch nicht, was da kommt und das kenne ich doch noch gar nicht und so weiter. Also wie soll ich mich da freuen drauf, wenn ich nicht weiß, was kommt? Ja gut, kann ich auch nachvollziehen, weiß man ja auch nicht. Und dann ist da heute diese Woche ein Wochenspruch, ein Text, den wir heute angucken, ist auch einer der Predigtexte des heutigen Sonntags. Da heißt es dann auch noch, das ist dann fast scharf, wenn man das so hört, wir werden alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und das hört sich an wie so eine Einladung, so wie, ich sag mal, so eine wie auf dem Gericht, ich vorstelle, ich wäre muss. Also mit der Freude drauf. Das ist ja eher etwas, was vielleicht mich mit Angst irgendwo ein bisschen belastet. Aber auf der anderen Seite kenne ich auch wieder Leute, die so vor den Toren der Ewigkeit stehen und die total schlapp und schwach daliegen, wo du siehst, Mensch, die haben keine Perspektive. Aber in denen lebt das, was sie im Herzen haben, nämlich Jesus. Und das wird so deutlich, dass sie sich irgendwo in dieser Situation so getragen wissen. Unglaublich. Also, mit der Freude auf dem Himmel, es geht nicht um was Äußeres, es geht darum, letztendlich vor Augen zu haben, wir haben eine Perspektive, und darum das Thema heute Morgen, Sehnsucht nach der Heimat im Himmel. Ich spreche hier vom Text von Paulus. Der Paulus hat ja mit den Christen in Korinth zeitweise nicht ganz so einfach gehabt. Das war eine Gemeinde, die ihn auch durchaus kritisiert hat und so weiter. Und von daher im ersten Brief an sie und auch in dem wahrscheinlich nicht bestehenden zwischenden Brief 1b, wenn wir es mal so sagen wollen, ist er sehr scharf geworden der Gemeinde gegenüber. Aber interessant, schon im ersten Brief hat er dann auch die andere Seite aufleuchten lassen. Nämlich, was wir durch Jesus haben. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und dann wunderbar, wir aber haben den Sieg durch Jesus Christus und den Herrn. Das ist die Botschaft, was schon im ersten Brief an die Korinther deutlich gemacht hat. Das ist diese Hoffnung. Glaube heißt eben nicht in irgendeiner Träumerei zu leben, sondern ein Wissen ganz fest in sich zu haben und dann eben auf diesen Perspektive ausgerichtet zu sein. Darum gehen wir in den zweiten Korintherbrief. Da gibt es nochmal so einen Abschnitt. Da spricht er ja vielleicht in einer Sprache, die nicht vielleicht ganz für uns so alltäglich ist. Und wo vielleicht auch schwierig klingt, ich habe mir bewusst eine Übersetzung heute gewählt, die völlig fremd ist, aber die finde ich auch sehr langisch, aber ich fand den so erklärend, ja, so erhellend, dass ich euch diesen Text, dass wir den angucken wollen. Im Moment geht es wieder nicht. Ja? Kein Problem. Kommt Zeit, kommt PowerPoint-Folie. Ja, so wunderbar. Also, so gleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dürfen wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschen an errichtet ist, sondern von Gott ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserer irdischen Zeit wohnen, wo es so alles, so vieles und bedrückend seufzen wir, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unsere Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht. Und unser größter Wunsch ist, dass zu Hause unser irdisches Körper, dass zu Hause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Ihr merkt, also wenn man viel Luther normalerweise liest, dann muss man mit einer anderen Sprache als mal richtig immer wieder kommunizieren. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat, ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird, und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse, böse als wertlos, nutzlos. Ja, ein spannender Text, ich habe ein paar Gedanken dazu uns mitgebracht, dem wir ein bisschen im Text entlang gehen wollen. Leben heißt unterwegs sein. Ja? Wir haben letztendlich einen Körper, ja, der eine Zeit lang für uns der Raum ist, mit dem wir unterwegs sind in dieser Welt. Interessant, hier steht ein Begriff, den man als Scanner Zelt, so als ein schattiger, verdeckter Ort übersetzen kann. Ich weiß nicht, wie ihr es mit dem Zelten habt, also ich nicht. Also ich bin kein Camper, muss ich zugeben. Mein Vater hat mir mal als kleines Kind ein Zelt gekauft und im Garten dann aufgebaut. Das wurde mir morgen schon viel zu früh hell und so weiter. Es war nett, mal darin zu sein, einen eigenen Raum zu haben irgendwo, aber Zelten ist irgendwo nicht so mein Ding. Aber für Miriam, die hat ein Zelt, wo sie unterwegs ist, also von daher, die hat eine andere Freude dran und vielleicht geht es euch auch besser. Aber wenn ihr zelten geht öfters, dann könnt ihr vielleicht den Gedanken sehr gut verstehen. Das ist ein großer Unterschied zu einem gebauten Haus. Ja? Im Zelt, da bin ich flexibel. Das kann ich geschwind mal woanders aufbauen. Ja? Gibt ja heute Zelte, die hast du in 2-3 Minuten zack, zack, zack aufgebaut. Ja? Das ist ja klasse im Grunde genommen, was da heute möglich ist. Aber es ist eben nur ein Übergangsgebäude in einfachster Art und Weise. Es ist was anderes wie ein fester Raum. Man kann zwar billig drin mal Urlaub machen, aber ehrlich gesagt, ganz leben wollte ich so ein Leben lang eher dann sowieso nicht drin. Ja? Interessant ist übrigens, der Paulus war ja von Beruf Zeltmacher. Ja, genau. Der hat ja im Grunde genommen das gemacht, dass solche Zeltüberhänge, und von daher wahrscheinlich das Bild auch für ihn sehr plastisch ist. Luther übersetzt übrigens hier nicht mit Zelt, sondern mit Hütte. Ja. Also beim Luther müssen wir da die Formulierung, die er verwendet hat, mehr an eine professorisch zusammengenageltes Ding da denken, wo noch der Wind durchzieht und wie auch immer so, also wo man halt einfach für eine gewisse Zeit hat. Aber genau das ist ja eigentlich das Leben. Wir sind eben in diesem Leben für eine Zeit. Ja. Unser Körper ist im Grunde genommen wie so eine Hütte, ja, da wo Krankheit kommen kann, wie ich es gemerkt habe in den letzten Tagen, da wo Schmerzen manchmal da sind, manchmal weiß man gar nicht, woher sie kommen. Und ist auch nicht von jung oder alt immer gleich vorprogrammiert, sondern der Junge kann genauso mal Schmerzen haben wie ein älterer Mensch. Also das ist gar nicht irgendwo alles so fixiert, sondern es ist einfach ein Sein, wo lange und weit entfernt ist von einem Perfektsein, wo einem richtig super optimal klasse geht, sondern Und wenn es dir mal gut geht, dann kann im nächsten Moment wieder was eintreten, das dir Angst macht, das dir Probleme macht und so. Aber im Grunde genommen, das ist eben dieses Unterwegssein. Das ist eben dieses Menschsein, in dem wir stehen. Und interessant ist, dass Gott eben genau in diesem Stand, dem Unterwegssein auf dieser Welt, uns die Sehnsucht hineinlegt, dass es doch irgendwann mal kommt, wo es anders ist. Eine Sehnsucht nach einer Heimat, wo eben das, was ich hier als schmerzlich und schlimm empfinde und was mir fehlt, im Grunde genommen endlich haben kann. Es hat sogar jemand gesagt, Sehnsucht entsteht dort, wo Mangel ist. Sehnsucht entsteht dort, wo Mangel ist. Und vielleicht verstehen wir jetzt auch besser, dass Menschen, die in einer tiefen, schweren Situation viel mehr Sehnsucht in sich tragen, weil sie sich sehnen eben nach dem, was sie im Grunde genommen ja in der Zukunft erwarten möchten, was anderem, ein Veränderten. Und so malt Paulus und dieses Bild von einer Zelt oder Hütte regelrecht vor uns. Und es heute auf uns übertragen, unsere Gesellschaft, die tut ja im Grunde genommen den Tod und dieses Negative fast ausblenden. Man möchte eigentlich dem Tod ein Schnippchen schlagen. Also irgendwie gucken, wie kommen wir drum rum, wie können wir das irgendwo so machen. Früher habe ich mal gehört, es hat einen Stein sogar, ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt, da, wo eingefroren werden, Substanzen davon, ob man später dann weiterleben könnte und so. Also was da auf der Welt an Gedanken zeigt, im Grunde Mensch Sehnsucht, hat Sehnsucht danach, nach einem anderen, nach einem schönen, nach einem weiteren Leben, aber in Wirklichkeit will er dem Leben tun und sich auf das, was Gott in der Bibel sagt, eben nicht orientieren. Ein zweiter Gedanke, wir sind eben nur übergangsweise hier. Heißt, in unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen. Also wenn ihr euer Zelt, unser Leben anguckt, was wir haben, ja, das seufzen wir. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Gut, ihr seid noch jung, da kennt man das nicht so sehr. Aber im Grunde genommen, ich bin ein kleines bisschen älter und merke schon, also manches ist schon nicht mehr ganz so, wo es so optimal läuft. Ja, also die Zähne, das hat mich erschüttert, wie viele ich da schon überkront habe von den Dingen. Denke ich, Mensch, die Originalsubstanz wäre doch eigentlich besser. Hättest halt nicht so viel Süßes gegessen früher. Also mal gut, so ist es letztendlich die Wirklichkeit, wie man es hat. Aber man hat dann so viele Dinge, wo dann irgendwie professorisch ein bisschen anders gemacht worden sind. Also macht ihr das auch so bei euch in der Wohnung? Also wenn irgendwas kaputt geht, ja, dann tut man erst mal was professorisch reparieren. Kennt ihr das? Ja? Irgendwo ein Draht rumwickeln oder irgendwas mit einem Nagel oder irgendwie versuchen, das anders zu bringen. Und interessant, diese Professorien, die halten manchmal ganz schön lange, ja. Dass man manchmal gar nicht mehr merkt, dass man ja eigentlich das Original gar nicht mehr hat und eigentlich mit einem Provisorium schon seit langer Zeit lebt. Ja? Und genau so ist das Leben, ist dann wie so ein Provisorium eigentlich. Ja? Wie so etwas, was irgendwie nicht mehr so ist. Oder wenn ihr ein anderes Bild verwendet, zum Beispiel, ihr könnt in eine neue Wohnung einziehen, müsst übergangsweise in eine andere Wohnung übergangsweise reinziehen, damit ihr praktisch dann die andere Wohnung fertig machen könnt und so. Ja, wie werdet ihr denn die Zwischenwohnung nutzen? Ja. Ja, da wird dir keine Bilder aufhängen und es irgendwie schön machen. Sondern wird man ein paar Sachen nachstellen, 1, 2, 3, fertig und dann leben wir drin. Schluss. Genau das ist unser Leben. Wir sind wie im Provisorium. Wir sind wie in der Übergangssituation hier auf dieser Welt. Es ist wichtig, sich das mal in seinem Kopf mal immer wieder klar zu machen. Denn Manfred Siebald hat auch mal ein Lied gedichtet, wir haben uns gut hier eingerichtet, ja. Könnt ihr mal weiter in den Lied, was er darin alles aufzählt. Ja? Wir machen uns ganz sesshaft und denken manchmal so schön, ja, Jesus kommt doch wieder. Aber denken leise, jetzt noch nicht. Ja? Also wollen doch irgendwas genießen, wollen doch erleben. Nee, lasst uns bewusst sein, wir sind hier nur für eine Übergangszeit. Und gerade weil ich Christ bin, habe ich eine Worte der Verheißung, der Zusagen Gottes, die mir das vor Augen stellen. Hey, wie klasse, das ist übrigens so ein Mittelding. Ja, das ist wie ein Zelt, aber in Wirklichkeit eben aus Substanzen, also auch wie eine Hütte. Passt eigentlich gut für den Text hier. Ein dritter Gedanke, unser Körper ist vergänglich. Es klang schon ein bisschen an. Das ist schon spannend, wie unser Körper mal da an. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Also ich weiß nicht, wer von euch so in Schule oder Arbeit nackt gehen will. Also ich vermute mal niemand, weil da ist eine Scham in uns drin, die uns das irgendwo verwehrt. Die uns sagt, nee, das geht nicht, das will ich nicht, dann bin ich bloß. Ja. Das ist übrigens so, wenn jemand stirbt, ja, das schwingt hier in diesem Text darin an, dann ist gerade der Tod ist so ein Scham, so ein Moment, ja, dann bin ich wehrlos. Ja. Da kann ich mich nicht mehr bedecken. Sondern da bin ich im Grunde genommen darauf angewiesen, dass die, die mich jetzt in meinen Körper versorgen, dass die in rechter Art und Weise, Pietät nennt man das an der Stelle, dann in rechter Weise mit umgehen. Übrigens ganz wichtiger Punkt, falls dem mal auch begegnet, auch einem Sterbenden, wie man gerade auch dann in so einer Situation umgeht. Aber zurück zu dem eben, das ist dieses Geschöpfliche, ja, dieses, ja, das Nacktsein, das Bloßsein, vor Gott letztendlich, denn das ist die Wirklichkeit eigentlich, ja, vor ihm. Man kennt da Adam und Eva noch die Szene, wo dann er selber Gott die Felle da sorgt und die bekleidet, dass sie bekleidet sind dort im Garten Eden, ja. Das ist genau die Wirklichkeit, weil durch die Sünde, ja, ist letztendlich die Schönheit vom Menschen gewichen. Und jetzt ist eben die Problematik, jetzt haben wir einen Körper, der der Vergänglichkeit unterworfen ist. Der Körper hat keinen ewigen Bestand hier auf dieser Welt. Und damit kann er gar nicht anders, als dass der Körper praktisch auf dieser Erde bleibt und vergeht. Ja. Aber das, was der Text hier andeutet, das Schöne ist, und von der Paulus hier spricht, er wird natürlich jetzt gern haben, ja, dass er überkleidet wird. Ja, dass wenn er stirbt, dass dann praktisch der neue Körper schon kommt, drüber kommt und er im neuen Körper ist. Aber genau das wird an der Stelle nicht der Fall sein. Sondern wir werden in dem Moment in einem Geistzustand leben. Und in einem Geistzustand bis zu dem Moment, wo eben jeder, der im Glauben Christus lebt, diesen neuen Leib bekommen wird. Und wo er diesen neuen Leib, dieses Über, wie Paulus hier beschrieben hat, dieses Überkleiden vom Himmel herab, wird ein neuer Leib für uns sein. Der ist dann perfekt. Und da ist dann nichts an Makel, da wirst du auch keine Schmerzen mehr kriegen und da wirst du auch keine irgendwelche Krankheiten mehr kriegen, der wird perfekt sein. Ja. C.S. Lewis hat mal gesagt, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Ja. Das ist interessant, wie der C.S. Lewis, der Schriftsteller, das so formuliert hat und deutlich macht, also wenn es irgendein Bedürfnis in uns gibt, das sich nicht stillen lässt hier, ja, dann wissen wir, dass was anderes ist, was Höheres, was Ewiges. Und darum ist wichtig, diese Perspektive zu haben, dass Gott uns diese Sehnsucht ins Herz schickt nach einem Leben eben nach dem Tod. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir sind aber noch hier. Das ist die Wirklichkeit. Das eine ist schön und ich will nicht, dass wir in Träumereien da irgendwo uns hingeben und so, was da mal später immer kommt, weil wir können sich richtig ergötzen in solche Gedanken, aber jetzt sind wir ja hier. Ja? Und genau jetzt wissen wir, was Paulus hier uns deutlich macht. Genau jetzt dafür hat uns Gott nämlich schon, ich finde es so, hier heißt es eigentlich Unterpfand. Ja? Man kann auch sagen, eine Anzahlung gegeben. Also Gott hat uns eine Anzahlung gemacht, ja. Dafür, dass wir schon ein bisschen schmecken können von dem Neuen, auch wenn wir das Neue noch nicht haben, aber ein bisschen schmecken können davon. Und was ist das Neue? Der Heilige Geist, der eben vom Himmel kommende, ja, in unser Herz hinein, für die, die im Glauben an Christus leben. Und genau das ist diese herrliche Botschaft, die uns Gott gegeben hat. In der Bibel wird der Heilige Geist oft mit der Taube bezeichnet, oder? Habe ich richtig? Ja, genau. Deswegen habe ich es so dargestellt, genau. Habe ich ein schönes Bild gefunden. Jesus und der Geist, ganz genau. Also auf jeden Fall, Gott hat uns den Geist geschenkt, dass wir wissen, Gott ist da, ist jetzt schon gegenwärtig. Wir dürfen ihn heute schon erleben, wie wir ihn später mal unmittelbar erleben werden. Und das finde ich großartig, dass wir uns darin vor Augen sehen. Solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, als in dem wir sind und wir eben fernfinden von dem, was wir später im Leben haben, jetzt leben wir im Glauben, dann aber dürfen wir schauen und der Heilige Geist, dass uns seine Gegenwart heute schon spürbar wird. Und das ist das, was ich dankbar bin als Christ, ja, dass ich weiß, Mensch, ich bin der von ihm geleitet in dieser Welt, egal was kommt, ich bin an seiner Hand. Und das macht euch immer wieder deutlich, das ist das Tolle, das was man im Glauben hat. Glaube ist nicht an Jesus, ist nicht eine Vertröstung aufs Jenseits. Das sagt man ja immer wieder mal. Der Glaube ist ja nur eine Vertröstung auf Jenseits. Nee, das ist auf der einen Wissen vom Jenseits, wir wissen, was kommt, aber ich habe den Heiligen Geist und der ist jetzt schon da. Ja, also ich habe den Himmel jetzt schon hier in mir auf der Erde durch den Heiligen Geist. Was für eine großartige, herrliche Botschaft. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Voller Freude und zielgerichtet leben. Das ist genau das Geheimnis. Letztendlich voller Freude und zielgerichtet leben. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Das heißt, was mein Leben jetzt ausmacht, ist eigentlich zu erkennen, was ist jetzt wirklich gut und richtig. Es hat mal vor 150 Jahren etwa eine Frau, die hieß Marie Schmalenbach, ein Lied gedichtet, Ewigkeit in die Zeit. Und da kommt ein Vers drin, der gefällt mir immer sehr gut. Dass uns werde klein, das Kleine und das Große groß erscheine. Das hört sich jetzt mal ein bisschen worthülsig-mäßig an. Aber was ich damit ausdrücken wird, dass ich wirklich erkenne, was ist wirklich wichtig im Leben und was ist unwichtig? Auf was setze ich einen Fokus und auf was nicht? Ja? Was mache ich halt, weil es dazugehört, mein Geschäft? Aber was ist wirklich mein Blick, der dann für mich, für mein Leben von entscheidender Bedeutung ist? Und genau das will Jesus uns zeigen durch seinen Heiligen Geist. Dass wir diesen Fokus haben, Herr, was ehrt dich? Ich möchte das tun, was dir gefällt, weil das ist gut für mich. Ja? Und dann aber auch letztendlich zu wissen, ich bin an deiner Hand. Und da rückblickend mal sagen, wow, Gott ist groß, was er ins Leben reinlegen kann. Und das ist großartig. Und darum so zielorientiert, zielgerichtet leben. Nicht die persönlichen Ziele, die können schnell mal verändert werden. Das Ziel bei Jesus, der Heilige. Ich habe gedacht, ich mache das ein bisschen plastisch nachher gleich. Aber zuerst mal noch ein Jetzt geht es nicht um die Frage, was hier steht, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl vor Christus erscheinen. Und der Satz hat mir früher viel zu schaffen gemacht, immer Angst gemacht. Habe ich wirklich alles recht gemacht? Ja? Habe ich wirklich alles recht gemacht? Heute weiß ich, nee, ich habe nichts recht gemacht. Das ist mein Wissen, ja, heute. Aber heute weiß ich auch, ich muss nichts recht machen, ja. Das ist der wichtige, weil das ist alles der menschliche Ansatz. Ja? Wir Menschen meinen immer, was gut machen zu müssen, was perfekt machen zu müssen, ja? Um vor Gott recht dazustehen. Hört auf damit. Ja? Das ist im Grunde genommen ein menschliches Ansinnen, aber letztendlich nicht das, was Gott dir zeigen will. Denn Entscheidende ist, glaub an ihn, vertraue ihm, lebe mit ihm und dann wird er schenken. Ja, das ist das Geheimnis. Und was er schenkt, das hat Ewigkeitswert. Ja, was Gold und Silber und Edels beschrieben wird mal bei Paulus immer an der Stelle im Brief. Ja, das sind nicht die Dinge, was mir geleistet hätten. Die hat Gott durch seinen Geist durch uns wirken können. Und das ist das Entscheidende, was er wirken konnte, nicht was mir geschafft hätten. Ja, all das, was menschlich geschafft ist, vergeht vor ihm. Sondern wichtig ist für das, was vor ihm Bestand hat und ist, was aus seiner Liebe, aus seiner Gnade, aus seinen Geschenken bei uns werden konnte. Also von dem Richterstuhl Christi, also Nummer eins mal, wir erscheinen nicht vor dem Richterstuhl, wo es um Leben und Tod geht, da erscheinen wir gar nicht als Christen. Also jeder, der im Glauben an Christus lebt, ja, der weiß, der wird gar nicht vom Richtermoment kommen, wo es um die Frage um Zukunft geht, sondern da, wo wir mal sein werden, ist vor Jesus. Und also ich stelle mir das so vor aus wie eine Preisverleihung. Ja. Sagt auch manche reden vom Preisgericht, ja, wo Gott lohnen wird. Wo vieles erduldet haben, wo Gott einfach lohnen wird. Aber da gibt es keine Gruppierung in dem Sinn, ja, dass man da denken müsste, oh, jetzt muss ich was tun, damit ich dort. Nee, das ist Quatsch. Genau das sind die menschlichen Ansätze. Nein, Gott wirkt Großes und. Das ist interessant, wenn man das Gleichnis anguckt im Neuen Testament, wo Jesus erzählt, und da hat er doch mal erzählt, ihr habt mir einen Schluck Wasser gegeben, ja, und so weiter, und ihr habt mich gespeist, ihr habt mir praktisch besucht und so weiter, ja. Und dann sind die einen, die saßen, ja, wo haben wir das? Haben wir ja gar nicht gemerkt, ich sag mal so, wo sollen wir das gemacht haben? Wissen wir ja gar nichts davon, ja. Genau so ist es, ja. Mir ist gar nicht wichtig, dass ich irgendeine Liste habe, wo ich weiß, was ich für Gott getan habe. Das wäre menschlich. sondern das ist das, was Gott durch seinen Geist wirken wird. Am vergangenen Dienstag ist der gestorben. Kennt ihr den? Sagt euch das was? Klaus heißt der. Sieht aus wie ein junger, flotter Mann, aber er war in Wirklichkeit 92. Also hat ein großes Alter gehabt. Dieser Mann hat mich unwahrscheinlich beeindruckt. Es war ein Bild vom letzten Jahr in Israel. Dieser Mann hat mich kolossal beeindruckt. Ja. Der hat eine Liebe gehabt fürs Wort Gottes. Ja. Das Wort Gottes hat ihn geleitet, hat ganz große Freude an Israeliten gehabt und so weiter. Und der war jedes Jahr in Israel mindestens einmal. Ja. Wenn es gegangen ist, Corona war mal eine Problemzeit, wo er nicht konnte. Aber normal war der einmal im Jahr und hat auch Leute mitgenommen. Normalerweise nur einen Bus, ja, so 40 Leute. Aber er konnte manchmal nichts machen und musste halt zwei Busse nehmen. Also die doppelte Anzahl dann, weil er hat keine Werbung gemacht für seine Reisen, sondern er hat einfach nur einen Rundbrief geschrieben, ich gehe wieder nach Israel, wenn jemand mitgehen will, herzlich eingeladen. Ja, so ähnlich lief das dann, gell. Und die wurden halt kräftig von den Leuten verteilt und dann landeten die irgendwo überall. Und also was er sagte, was da Leute mit ihm mitgereist sind, unglaublich. Er wusste gar nicht, wo die herkommen. Ja, aber irgendwo sind sie halt alle mit ihm mitgereist nach Israel, dann seine Reise. Es war gewaltig, was der Kontakt, der hatte, konnte kein Englisch. Ja? Hat ohne Englisch praktisch da solche Reisegruppen geführt. Alles atemberaubend, kann man gar nicht erzählen, was der alles erlebt hat. Gell? Das sind schon spannend. Ja? So eine Liebe und Leidenschaft, ja, für Israel, für das Wort Gottes. Oder zum Beispiel hat eine so eine Gabe von ihm war auch, wenn der jemanden Kontakt hatte, dann hat er ihm zum Geburtstag angerufen. Ja. Ja, und das war toll. Also der Erste, wo bei mir der Klaus angerufen hat, war immer der Klaus, wusste ich, der fängt früh im Geschäft an. Der Erste, wo morgens 6, 7 irgendwo mal klingelt am Telefon, weiß ich genau, das ist der Klaus. Ja. Und dann gratuliert er. Und dann klar gratuliert er, aber in der Form, dass er einem erstmal ein Wort Gottes. Ja. Also bevor ich überhaupt Hallo sagen kann, da hat er schon mir das erste Bibelwort quasi schon zugesprochen in mein Leben rein. Hat mich total beeindruckt. Gut, er sagt, manchmal hätte er sich auch verwählt, sei aber nicht schlimm gewesen. Die allermeisten Leute haben nicht schlimm reagiert, sondern, wie sagt er mal, jemand sagte, so sei sie noch nie begrüßt worden im Leben. Ja gut, so kann es einem dann auch mal gehen, ja. Aber das ist die Leidenschaft, seht ihr, so eine Gabe müsst ihr nicht nachmachen. Gottes Wort zu leben, Gottes Wort weiterzusagen, die Freude, die er da gehabt hat, hat mich ganz, gut, er war auch kantig und war auch Mensch, wie wir auch waren, aber der hat es gelebt, Herr, was willst du von meinem Leben? Jetzt hat ihn Gott heimgeholt. Wir haben gesagt, im Herbst hat er geplant, am 4. Oktober war seine Reise nach Israel gebucht. Ja. Und dann ging es drauf zu, ich weiß nicht, ob das geht. Also ich werde schwach momentan. Dann habe ich gesagt, los, vielleicht kommt es so, wie du es immer gesagt hast, so der Herr will. Und wenn es der Herr dieses Jahr nicht mehr will, dann kommt es anders. Jetzt hat Gott eine andere Reise für ihn vorgesehen gehabt. Gott macht es wohl. Das möchte ich auch als Beispiel ermutigend sagen. Ich wünsche mir, dass wir ein Segen sind und diese Perspektive haben nach der ewigen Heimat. Zum Schluss eine kleine Geschichte, die kommt gleich, kommt noch was hinterher, aber zuerst muss noch ein bisschen weiß bleiben. Und zwar ein Pfarrer, der wird gerufen zu einer Gemeindeglied. Ja? Und es geht darum, die Beerdigung, Trauerfeier vorzubereiten. Also dann kam der Pfarrer, hat sich alles aufgeschrieben, Bibelstelle, Lieder und so weiter. Ist ja klasse, wenn Leute sowas vorausdenken, gell? Und da war der Pfarrer schon dabei, seine Sachen zusammenzuraffen und aufzustehen, sich zu verabschieden. Halten wir mal, Herr Pfarrer, es gibt noch eine wichtige Kleinigkeit, eine ganz wichtige Sache. Und zwar, ich möchte so beerdigt sein, dass in meiner linken Hand, also im Sarg, die Bibel ist und in meiner rechten Hand ein Dessertlöffel. Ja. Der Pfarrer war natürlich außer sich, also ein Dessertlöffel in der Sarg, also das hat er ja noch nie gehört, ja, von nirgend. Ja. Und dann hat er sich erzählen lassen, ja, das liegt einfach so, ich war viel unterwegs, auch geschäftlich und so, und da war es immer so, dass die bei den Speisen, bei den Menüs, bei den Buffets, immer gesagt, behalten Sie den Löffel, ja, wurde immer hingewiesen, wenn das Essen abgeräumt wurde, Teller und Besteck und so, dann behalten Sie noch den Löffel bei sich. Ja, es war immer wieder, behalten Sie noch den Löffel. Ja, das war immer die Botschaft, die sie da mitgenommen hat. Das war zu ihrem Bild geworden. Also, wenn der Löffel noch liegen bleibt, dann kommt noch was. Ja, und es kommt was Gutes. Da kommt ein Schokoladenpudding oder ein Dessert oder ein Eis oder in irgendwas Nettes. Da kommt irgendwas Gutes, was im Grunde genommen das Essen noch so richtig toppt obendrauf. Ja? Und es wurde ihr so zum Bild für ihr Leben, wo sie im Grunde genommen gesagt hat, das möchte ich, dass das die Leute an meinem Sarg mitarbeiten. Und sagen sie ihnen, behalten sie ihren Löffel, das Beste kommt noch. Ja. Und so letztendlich hat er es dann tatsächlich übernommen in seiner Predigt, dann der Pfarrer dann bei der Beerdigung, behalten sie den Löffel bei sich, das Beste kommt noch. Genau, um das geht's. Behalten sie den Löffel bei sich, das Beste kommt noch, ja. Ich denke, das ist eine Botschaft, die wir jetzt im Bild wieder übertragen müssen, jetzt immer wieder ein anderes Bild heute Morgen, aber so mitnehmen dürfen. Ich wünsche uns diese Sehnsucht, ja. Wir haben eine Hoffnung, die eben hinter dem Horizont des Todes liegt. Und wir wissen von dem, was kommt. Und darum lasst uns nicht gucken auf das, was wir im Leben haben. Jetzt ist eben der Glaube noch nicht das Schauen. Jetzt leben wir eben auf dieser Welt und da sind manche Situationen, die nicht schön sind, die leidvoll sind, die schwer sind. Aber wir wissen, letztendlich werden wir einmal bei ihm sein und da wird es anders sein. Die Freude wünsche ich euch in eurem Herzen, in eurem Leben. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Diese herrliche Botschaft von Paulus, wo uns deutlich macht, was wir in dir haben. Dass letztendlich dieses Leben nicht die Vollendung ist, sondern das, was kommen wird nach diesem Leben. Das wird nämlich bei dir in der ewigen Herrlichkeit. Darum lass uns voller Freude heute schon leben, weil der Heilige Geist da ist, aber lass uns auch den Hoffnungsblick haben, was sein wird bei dir in der Ewigkeit. Und lenke du auch unsere Gedanken, das, was wir in dieser Woche vor uns haben. Danke, dass wir mit dir rechnen können. Du bist in unserer Mitte, du segnest uns dort, wo wir hinkommen. Dir sei die Ehre. Amen. Thank you.